Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge dieses neuen Podcasts vom IMU. Und ich habe schon gesagt, wir müssen uns direkt vorstellen und einfach erstmal sagen, wer sind wir denn überhaupt? Wir sind zum einen
auch von mir ein herzliches Willkommen in unserem neuen Podcast. Ich bin Annie Münzberg vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin und Moderatorin. Und wir beide, Annie und ich, dürfen euch jetzt alle 6 Wochen hier im neuen Podcast Fokus Aufsichtsrat begrüßen. Und ja, erste Folge heißt erstmal Vorstellung. Wir müssen jetzt erstmal klar machen, worum geht's hier, was erwartet euch? Der Podcast wird zukünftig immer in so 2 inhaltliche Teile aufgeteilt sein. Zu Beginn gibt es immer ein kurzes Update zu aktuellen und relevanten Themen aus der Aufsichtsratwelt. Und Annie, diesen Einblick übernimmst du jedes Mal, ne? Das ist deine Rubrik sozusagen.
Genau, das ist meine Rubrik. Zu Beginn jeder Folge wird es diesen News-Part geben, 10 bis 15 Minuten ungefähr, den übernehme ich. Und dann holen wir immer einen Fachexperten und eine Fachexpertin aus unserem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung hinzu, der dann über ein Thema aus seinem Fachbereich berichtet. In der nächsten Folge wird das beispielsweise meine liebe Kollegin Maxi Leuchters sein. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt bei uns bei der Unternehmensmitbestimmung für Banken und Versicherungen. Maxi ist darüber hinaus auch selbst Aufsichtsrätin bei der Commerzbank und hat darüber hinaus sogar auch noch ein Mandat im EWSA. Das ist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. Ja, und mit dir, Linda, haben wir eine Moderatorin für unseren Podcast gewinnen können, die im gewerkschaftlichen Umfeld bereits sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Darüber freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Schön, dass du mit dabei bist und das mit uns zusammen realisierst.
Ich freue mich total, dass ihr mich gefragt habt und ich freue mich so sehr auf die nächsten Folgen, weil du hast es schon gesagt, ich habe viel mit Gewerkschaften zusammengearbeitet und da mehr zu erfahren, Fragen zu stellen und auch jetzt nochmal in die Unternehmensmitbestimmung einfach nochmal genauer reinzugucken und die Möglichkeit zu haben, dann mit Leuten wie eben Maxi dann auch nochmal genauer sprechen zu können. Wann hat man diese Gelegenheit schon? Wir haben das Privileg, das hier in dem Podcast alle gemeinsam zu haben. Was ich mich gefragt habe, als ihr gesagt habt, hier, Linda, wir hätten Lust, einen Podcast zu machen. Podcasts sind ja so ein Trendding. Wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen zu sagen, diesen Trend wollen wir mitmachen? Podcast brauchen wir am IMU auch.
Also das stimmt, Podcasts sind mittlerweile so das Trendding. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade in den letzten Monaten am Institut auch diese politische und gesamtgesellschaftliche Stimmung politisch wahrgenommen, haben Teile ja auch mitgestaltet. Wir leben natürlich aktuell in politisch sehr exponierten und auch wichtigen Zeiten. Es liegen spannende Wochen hinter uns mit der Europawahl. Wir haben die Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte jetzt im Juni ausgestattet. Und die Qualifizierung für Aufsichtsräte wird in der heutigen Zeit, in der Arbeitswelt, Unternehmensmitbestimmung hast du gerade schon angesprochen, die wird immer wichtiger. Und gerade ArbeitnehmervertreterInnen üben das Mandat ja häufig zusätzlich noch zu ihrem eigentlichen Beruf im Betrieb aus, was natürlich eine besondere Herausforderung darstellt. Und wir wollten ergänzend zu einem Mitbestimmungsportal, was wir schon haben, und unseren Seminaren für Aufsichtsräte ein Format schaffen, das sowohl ja aktuelle Informationen aufgreift, das wäre dann im Prinzip mein Part, den du schon angesprochen hast, und qualifizierende Fachthemen bietet aus unseren Referaten. Und damit ja ist unseres Erachtens eine auf kurzem Weg prägnante Information verfügbar, um Personen mit dem Aufsichtsratsmandat schnell und einfach erreichen zu können und informieren zu können. Und deshalb eben auch Fokus Aufsichtsrat, das Update für starke Mitbestimmung. Da kommt der Untertitel im Prinzip auch her.
Ah ja, sehr gut. Ja, snackable Content auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur nächsten Aufsichtsrat- oder Betriebsratssitzung. Sich das einfach mal anhören. Ich finde es immer wieder cool, wenn man Sachen einfach nicht googeln muss, sondern vielleicht es einen Podcast gibt, der das schön für einen aufbereitet. Wir versuchen das jetzt genau in diesem Themenbereich für euch. Was jetzt schon 1-2 Mal gefallen ist, auch gerade in deinen Ausführungen, ist die Aufsichtsrätekonferenz, die Böckler-Konferenz. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir reingehen. Wir waren ja auch als Podcast-Team vor Ort. Ich durfte mich da mit Leuten unterhalten und durfte das Programm mir auch ansehen, was wirklich super spannend war. Vielleicht jetzt aber erstmal noch mal einen kleinen Schritt zurück für alle, die nicht mit dabei waren, jetzt vielleicht das erste Mal über diesen Podcast gestolpert sind und sich fragen, Moment mal, Aufsichtsrätekonferenz, Böckler-Konferenz, was ist denn das? Wie kann ich mir das vorstellen? Annie, kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, das ist eine Konferenz, die unser Institut jährlich ausrichtet. Dieses Jahr waren wir Mitte Juni in Berlin. Es war schon recht sommerlich, glücklicherweise. Und diese Veranstaltung, die bietet für unsere AufsichtsrätInnen eine Plattform, wo sie Podiumsdiskussionen mit Spitzen aus der Politik, der Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft geboten bekommen. Und beispielsweise waren ja, weißt du ja auch, dieses Jahr die Themen Sustainable Corporate Governance und auch die Perspektive zum Wirtschaftsstandort Deutschland, ja im Prinzip die Fokusthemen. Adam Tooze hat ja einen großen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Deutschland gehabt. Wir hören da gleich auch noch mehr zu. Und natürlich stand so kurz nach der Europawahl auch die Veranstaltung so ein bisschen, ja man muss sagen, im Schatten, also nicht im Schatten, aber dieser Europawahl, sie wurde oft und häufig in den Diskussionen auch thematisiert aufgegriffen. Da kommen wir bei euch auch noch später genauer zu. Diese Veranstaltung soll aber darüber hinaus natürlich auch eine Netzwerkveranstaltung sein, zwischen den AufsichtsrätInnen selbst, aber auch natürlich zu den Gewerkschaften. Deshalb hatten wir zum Abschluss des ersten Tages die Elefantenrunde, wie Claudia Bogedan gesagt hat. Also die Spitzen der IG Metall, Verdi und der IG BCE auf der Bühne. Dort haben sie über die Zukunft der Mitbestimmung diskutiert. Aber auch der Qualifizierungsauftrag, den wir am IMU kontinuierlich verfolgen und haben mit unseren, ich habe es eben schon angesprochen, Seminaren oder auch mit dem Mitbestimmungsportal, den haben wir auch nochmal im Rahmen dieser Veranstaltung aufgegriffen. Und so hatten wir den zweiten Veranstaltungstag gespickt mit einer Handvoll Workshops.
Das war quasi ja nochmal die Arbeit des IMUs auch zum Anfassen, kann man sagen.
Genau.
Da vor Ort auf der Aufsichtsrätekonferenz. Um die Vorstellungsrunde jetzt aber einmal nochmal abzubinden. Wir haben uns vorgestellt, wir haben euch gesagt, was wird euch in diesem Podcast erwarten. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, weil ihr jetzt über diesen Podcast gestolpert seid und das Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung bestimmt schon ein, zwei Mal gehört habt, aber trotzdem nochmal gerne auf Punkt gebracht haben wollt, was ist das überhaupt? Da habe ich mit dem richtigen Mann dafür gesprochen, nämlich am Abend des ersten Veranstaltungstags habe ich nochmal Daniel Hai gesehen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des IMU. Und er sagt uns jetzt nochmal klipp und klar, was ist denn das IMU überhaupt?
Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, kurz IMU, mit drei Punkten dazwischen. Das ist ganz wichtig. Also wir sind das Institut in der Hans-Böckler-Stiftung, also eines von vier Instituten, das sich im Schwerpunkt um das Thema Aufsichtsräte, Beratung, Aufsichtsräte, Qualifizierung kümmert. Wir sind die Expertinnen und Experten für dieses Themengebiet und wir machen ganz viel Forschung in Fragen der unternehmerischen Mitbestimmung, also ja, im Unterschied zur Betriebsratsmitbestimmung eben der Mitbestimmung durch Aufsichtsräte, um eben auch Erkenntnisse zu gewinnen oder beziehungsweise, sagen wir mal, auf Basis der Wissenschaft auch zu ergründen und festzuhalten, dass zum Beispiel Mitbestimmung für die Unternehmen auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil hat, also Mitbestimmung nicht nur irgendwie was Schönes ist, was Romantisches ist und klingt irgendwie toll, weil man Beschäftigte irgendwo irgendwie einbezieht oder mitreden lässt, sondern wir konnten bereits in mehreren Studien wirklich unter Beweis stellen, dass Mitbestimmung auf der betriebswirtschaftlichen Ebene einen nachhaltig wertbildenden Faktor bietet für die Unternehmen. Das ist gerade bei uns ein großes Thema in der Forschung, die wir im Bereich der Unternehmensmitbestimmung machen.
Ja, und dann kommen wir jetzt auch zu der Frage, was passiert eigentlich in dieser Folge? Daniel hat es ja jetzt bereits angedeutet, dass bei euch ein großer Fokus auf betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themen liegt. Und wenn man das betrachtet, dann muss man auch immer die politische Perspektive mitdenken. Das Thema Europawahl, du hast es vorhin selber gesagt, ist für das Thema Mitbestimmung und Demokratie super wichtig und auch hat einen großen Schatten geworfen auf die Konferenz. Die Ergebnisse wurden dort viel besprochen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Thematik auch in diese erste Episode zu holen von unserem neuen Podcast. Und deswegen drängt sich natürlich die Frage jetzt auf, was bedeutet denn das Ergebnis der Europawahl für uns beim Thema Mitbestimmung, Unternehmensmitbestimmung, Aufsichtsräte, Annie?
Ja, also ich glaube, um das so klar und deutlich zu formulieren, muss man so ein bisschen ausholen. Du hast es gesagt, die Ergebnisse der Europawahl. Also die Veranstaltung hat am 15. und 16. Juni stattgefunden. Das heißt, es war wirklich die Woche direkt nach der Europawahl. nicht nur in den Beiträgen wurde zu den Ergebnissen und in den Podiumsdiskussionen dazu diskutiert, sondern auch natürlich unter den AufsichtsrätInnen, unter den BesucherInnen etc. Und Adam Tooze hat in seinem Beitrag und auch später im Interview, was wir gleich anschließend dann noch hören werden, es hat auch immer wieder auf die Ergebnisse der Europawahl verwiesen. Und ich glaube, es lohnt sich, auch wenn wir es wahrscheinlich alle schon hoch und runter gehört haben, nochmal kurz ja auf die Ergebnisse der Europawahl zu blicken und sie auch im gewerkschaftlichen Kontext einzuordnen. Also wenn man jetzt mal den Blick nur auf Deutschland richtet, weil man muss schon auch nochmal zwischen deutschem und europäischem Ergebnis differenzieren, ist es natürlich klar, dass es sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ein Erstarken des rechten Flügels gab. Insbesondere in Deutschland können wir ein Erstarken der Rechtspopulisten und Extremen feststellen. Die SPD und die Grünen haben in dieser Wahl deutlich Stimmen verloren, vor allem im Gegensatz zur Bundestagswahl 2021. Und ja, im Vergleich auch zu dieser Wahl 2021, also zur Bundestagswahl, haben eben vor allem progressive Parteien verloren. Auf europäischer Ebene ist es auch ähnlich. Also die progressiven Kräfte haben da auch eingebüßt, aber weniger die Sozialdemokraten, sondern eher die Grünen und Renew, also die Fraktion Renew. Genau, und wenn wir den Blick auf Europa gesamt richten, ist die Anzahl der Sozialdemokraten im neuen Europäischen Parlament allerdings nahezu gleich geblieben. Das ist halt so dieser größere Unterschied noch. Aber klar, auch da haben Rechtsextreme dazu gewonnen, keine Frage. Und die Fraktion Renew und Liberale und die Grünen haben verloren, auch auf europäischer Ebene, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Macrons Partei so abgestraft wurde und in Deutschland eben auch viel weniger Grün gewählt wurde. Also das Fazit des Ganzen ist im Prinzip, dass was die progressiven Kräfte angeht, ist das nationale Ergebnis, insbesondere im Vergleich zur Bundestagswahl 2021, muss man dazu mal sagen, schlechter als das auf europäischer Ebene. Aber die Rechtspopulisten und Extremen ja, erstarken natürlich überall.
Und überall trifft es. Das war eben auch so eine bittere Pille, die wir nach der Europawahl schlucken mussten, weil man ja oft das Gefühl hat, wenn man sich in so einer Gewerkschaftsbubble, in einer Mitbestimmungsbubble bewegt, dann trifft man immer auf Leute, die ein ähnliches Demokratieverständnis haben. Das ist in den meisten Fällen auch so. Aber Nachwahlbefragungen haben eben auch nochmal ein anderes Bild gezeichnet, was uns da ein bisschen die Stimmung verhagelt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Infratest DIMAP hat so eine Befragung nach der Wahl gemacht und hat die Menschen gefragt, nachdem sie gesagt haben, was haben sie denn gewählt, auch gefragt, welcher Gruppe zählen sie sich denn zu? Sind sie Arbeiter, Angestellte, Selbstständige oder Rentner? Und das war auch eine freiwillige Selbstauskunft, die die Leute gemacht haben. Aber da sieht man eben, dass da die Mehrheit der Menschen, die sich als Arbeiter bezeichnen, auch die AfD gewählt haben. Also in diesem Vergleich, die haben viel öfter AfD gewählt als zum Beispiel Selbstständige oder Rentner. Das ist natürlich erschreckend. Es gibt einen kleinen Silberstreifen am Horizont, wenn man da nochmal drauf schaut, wie haben sich denn GewerkschafterInnen entschieden? Da hat der DGB nochmal eine Grafik zu veröffentlicht. Da wollen wir nochmal genauer drauf eingehen.
Ja, genau. Also der DGB, der hat auch noch eine Grafik herausgebracht zu den Wahlergebnissen der GewerkschafterInnen. Also ich habe die Grafik hier auch vorliegen. Da sieht man halt vor allem, dass die GewerkschafterInnen vor allem im Vergleich zur gesamten Wählerschaft vermehrt CDU, CSU, SPD, aber eben auch die AfD gewählt haben. Man muss natürlich dazu sagen, dass es sich um eine bei der Grafik um eine freiwillige Selbstauskunft handelt. Aber dass die AfD eben keine Politik für ArbeitnehmerInnen macht und keine arbeitnehmerfreundliche Politik, sollte inzwischen klar sein.
Und genau das war ein wichtiges Finding, ein Dilemma sozusagen. Was damit gemeint ist, bringt Dr. Claudia Bogedan, die Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung, nochmal ganz gut auf den Punkt. Ich hatte im Rahmen der Konferenz auch die Chance, mit ihr nochmal über diese Umfragewerte zu sprechen und die Position der GewerkschafterInnen bzw. der ArbeitnehmerInnen. Claudia Bogedan hat vor allem betont, dass die Hans-Böckler-Stiftung den Dialog suchen und keine Mauern bauen möchte.
Das Thema ist ja nicht neu, ne? Also wir haben uns ja auch schon vielfältig damit auseinandergesetzt und gerade als Stiftung haben wir eben auch Forschung ja gemacht, um genau dieses Phänomen zu erklären. Also wie kommt es dazu, dass man rechten Parteien zuneigt und wieso kommt es auch dazu, dass Menschen diesen rechten Parteien zuneigen, gegen deren Interessen das eigentlich ist, ne? Weil die AfD verfolgt keine Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ganz im Gegenteil. Und trotzdem sind sie eben von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gewählt worden am Sonntag. Klar ist, dass Arbeit einen ganz massiven Einfluss hat und wir haben herausgefunden, dass eben überall dort, wo Arbeit aber auch gut funktioniert, wo es gute Mitbestimmung, Mitsprachemöglichkeiten gibt, wo es eine Wertschätzung am Arbeitsplatz gibt, dass da die Leute weniger antidemokratischen Einstellungen zuneigen als in anderen Arbeitsverhältnissen. Und deshalb muss man das differenzieren. Also Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter heißt ja nicht automatisch, ich bin in einer guten, mitbestimmten Struktur. Sondern das haben wir heute Nachmittag gehört von den Gewerkschaftsspitzen, die nochmal deutlich gemacht haben. Die sind ja teilweise in Situationen in den Betrieben drin, wo sie nur im Abwehrkampf drin sind. Das heißt, du hast zwar Gewerkschafterinnen, die aber leben in ihrer Arbeit nichts mit Mitbestimmung, weil die die ganze Zeit bekämpft wird am Arbeitsplatz. Wie sollen die ein positives Verhältnis haben, wenn die Unternehmen, die Arbeitgeber so auftreten? Wie sollen die ein positives Verhältnis zur Demokratie entwickeln, wenn jeden Tag an der Arbeit im Prinzip die Möglichkeit, Teilhabe zu machen, der Betriebsrat verhindert wird, die Gründung von Betriebsräten schon ganz verhindert wird? Wie soll das eben sozusagen positiv sich auswirken auf die Beschäftigten? Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch unter den Gewerkschafterinnen Leute gibt, die eben dann der AfD zuneigen, weil sie den Glauben daran verloren haben, dass es was nutzt. Und immerhin, muss man ja sagen, sind die noch in der Gewerkschaft. Das heißt, wir können die noch erreichen. Und das, glaube ich, haben wir heute deutlich gemacht. Wir wollen die auch erreichen, wir wollen den Kontakt nicht verlieren. Und wir wollen aber ein deutliches Gegenbild zeichnen, wie unsere Zukunft aussieht. Und das ist eben eine mit sozialer Sicherheit, das ist eine mit einer guten Daseinsvorsorge, aber eben auch mit einem stabilen Industriestandort Deutschland. Und ich hoffe, dass das sozusagen die Botschaft ist, die vom heutigen Tag ausgeht.
Ja, und diese Aufbruchsstimmung, die wir jetzt gerade von Claudia gehört haben, die zog sich wirklich durch mehrere Gespräche, die ich auch noch an diesem Tag habe führen können. Auch zum Beispiel mit JugendvertreterInnen der IG Metall. Und das lag unter anderem auch an einem der ersten Programmpunkte, den es direkt am Vormittag gab. Der Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Zu Gast war nämlich der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze von der Columbia University in New York. Und der hat einen Input zu der Frage gegeben, wie es denn für ihn um den Wirtschaftsstandort Deutschland geht.
Genau, ja. Ich hatte den Eindruck, dass Adam Tooze auch die derzeitige Stimmung in Deutschland ganz gut eingefangen hat in dem Beitrag. Du hast es schon gesagt, also ich habe auch nur positive Stimmen an diesem Tag wahrgenommen, insbesondere aber eben auch zu dem Vortrag und Beitrag von Adam Tooze, wo wirklich auch, du hast es schon angedeutet, auch JugendvertreterInnen absolut begeistert waren von dem Inhalt. Und Adam Tooze hat die wesentlichen Merkmale und Stimmungen, die uns gerade politisch in Deutschland und vor allem auch in der Mitbestimmung bewegen, ganz gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Nicht nur während seines Beitrags, sondern du hattest am Nachmittag auch noch die Gelegenheit, Adam Tooze zusammen mit meinem Kollegen Navid Ameli zu interviewen. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein in das Interview.
Sehr gerne. Navid, ich freue mich, dass wir uns jetzt nach der Konferenz auch nochmal hören. Erstmal hi hier im Podcast, schön dich zu hören.
Hi, freut mich auch sehr.
Wir haben uns jetzt nochmal zusammengeschaltet, weil wir ja beide die große Ehre hatten, anders kann man es nicht sagen, wir haben uns da beide sehr drauf gefreut.
Absolut, ja.
Den Wirtschaftshistoriker Adam Tooze zu interviewen von der Columbia University. Wir konnten mit ihm darüber sprechen, was für ihn die Herausforderungen und Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind. Das Gespräch war aber ziemlich lang. Wir haben über 60 Minuten gesprochen und das passt nicht alles in den Podcast. Deswegen haben wir uns überlegt, wir sollten dem Ganzen nochmal so einen kleinen Rahmen geben und haben jetzt die besten 30 Minuten für unsere Hörerinnen und Hörer rausgeholt. Die werden dann gleich im Anschluss an dieses Gespräch dann auch folgen. Aber wir wollen eben nochmal sagen, warum war er da? Was hat er sonst noch so erzählt? Deswegen erstmal die Frage an dich, Navid. Du hast ja die Böckler-Konferenz federführend mitorganisiert. Warum habt ihr euch denn entschieden, Adam Tooze einzuladen? Wie kam es dazu?
Also Adam Tooze ist ja eine der gefragtesten Stimmen, wenn es darum geht, wirtschaftliche Zusammenhänge auch global politisch einzuordnen. Als Wirtschaftshistoriker hat er da einfach einen sehr holistischen Blick, hat ja auch dieses Buch Crashed geschrieben, wo er quasi die Finanzkrise und die Dekade nach der Finanzkrise einordnet und erklärt. Und genau das haben wir uns von ihm im Grunde auch erhofft, dass er quasi auf den Wirtschaftsstandort Deutschland mit diesem holistischen Blick schaut. Er sitzt ja in den USA an der Columbia University und wir wollten genau diesen Blick von außen. Also wo befinden wir uns gerade in Deutschland, gerade in diesem Spannungsverhältnis zwischen den USA und China wirtschaftspolitisch?
Und ich glaube, das, was ihr euch von ihm versprochen habt, das hat er auch geliefert, das kann ich vorwegnehmen, oder? Viele Teilnehmerinnen, mit denen ich im Anschluss noch sprechen durfte, haben mir genau das gespiegelt, dass sie sehr begeistert waren von dem Vortrag, dass sie sich ernst genommen gefühlt haben und dass es vor allen Dingen für sie nochmal so Zusammenhänge viel, viel deutlicher gemacht hat. Und damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, den Interview, was jetzt gleich folgt, dann nochmal gut folgen könnt, wollen wir euch nochmal abholen, wo fing denn der Input von Adam an und wo geht dann das Interview, was wir mit ihm geführt haben, los? Adam hat seinen Input begonnen und das fand ich auch, das hat mich auch direkt reingezogen mit der Feststellung, die Krise ist schon längst da. Und die Begründung waren auch unter anderem die Ergebnisse der Europawahl, aber auch eben Herausforderungen, die für ihn in Deutschland und auch an Europa schon viel, viel länger klar sind. Und das waren seiner Meinung nach zum Beispiel, wie soll Deutschland auf die Digitalisierung und die Transformation der Energiewende antworten? Oder wie soll Deutschland und Europa auf die Herausforderungen amerikanischer und chinesischer Industriepolitik antworten? Auch eine wichtige Frage für ihn war, wie bewältigt Deutschland die Trendwende hin zu Dienstleistungen und weg von der Industrie? Kleiner Spoiler hier, da werden wir später nochmal drüber reden, wie er das eingeordnet hat und wie der DGB und auch die Hans-Böckler-Stiftung dazu steht. Er hat sich auch gefragt, wie sichert man Investitionen von privater und öffentlicher Seite und dass es auch immer noch darum geht, wie man denn mit dem demografischen Wandel und der anhaltenden Migration umgeht. Und er sagte, diese Fragen kennen wir doch seit Jahren und eigentlich ja auch die Antworten, oder?
Genau. Und er hat das im Grunde so ausgedrückt, dass die Antworten total deutlich und klar wären und darauf Bezug genommen, dass wir eine Industriepolitik und eine Innovationspolitik brauchen. Wir brauchen Investitionen gerade in Infrastruktur, in den Wohnungsbau, in die Ausbildung, in die Fortbildung, Qualifizierung, eine Fachkräfteinitiative und auch eine holistische Investition in frühkindliche Bildung. Fand ich sehr spannend, dass er da auch gerade auf die frühkindliche Bildung Bezug genommen hat und nicht nur die Themen Schule, Fachausbildung, Uni genannt hat, die man sonst auch immer hört. Und im Grunde hat er dann aber quasi Resümee gezogen, dass die Situation so ist, dass die Politik und in dem Fall auch die Ampelregierung nicht geliefert hätte und man sich jetzt schon fragen müsste, wie es weitergehen soll.
Die Europawahl war für Adam eine Wahl gegen die von der Ampel versprochene progressive Wirtschaftspolitik. Und bei der Nachfrage, wie genau er sich die Wahlergebnisse jetzt eigentlich erklärt, startet auch unser Interview-Ausschnitt. Und ich denke, da können wir erstmal reinhören.
Weil du auch davon gesprochen hast, dass wir keine Mehrheit haben für eine progressive Wirtschaftspolitik. Ist das eine Wahl gegen diese progressive Wirtschaftspolitik? Und dann kann man ja die Frage stellen, du hast die Wahl unter ArbeiterInnen angesprochen, die Wählerschaft oder zumindest die Umfragewerte, die sind natürlich erschütternd, aber die gehen ja rundum. Und wenn wir uns die Probleme anschauen, wir sprechen von Transformation, wir müssen die Wirtschaft transformieren. Ich glaube, die wenigsten würden da kein need to change something oder wie auch immer man das sagen möchte, sehen. Woran liegt das dann, dass wir quasi die Mehrheiten für eine progressive Wirtschaftspolitik, die wir heute ja auch diskutiert haben, auf unserer Veranstaltung, wofür wir alle hier sind, verlieren?
Ja, ich denke, wir können dank der modernen Umfragetechnik ziemlich eindeutig sagen, dass das eine Protestwahl war, weil man ja nachfragt, aus welchem Grund haben sie für die Partei gestimmt und bei der AfD, und ich will jetzt keine Äquivalenz herstellen, aber auch bei Wagenknecht ist es der Fall, dass die überwiegende Mehrheit der Wählerinnen gesagt haben, dass sie aus Protest gegen andere Parteien, für diese Parteien gestimmt haben. Was natürlich etwas positiver stimmt. Und dann fand ich auch Jasmins Einwürfe wirklich sehr wichtig, weil sie ja sehr konkret sagte, es geht hier auch darum, dass die Politik versagt. Und zwar viel verspricht und dann nicht liefert. Und irgendwann mal ist es dann nicht mehr lustig und nicht mehr akzeptabel. Und die Leute wollen dann wirklich wissen, wo das Klimageld ist, wo die versprochene Abstützung der Folgekosten der Transformation eigentlich, wo sie sind, wo sie bleiben. Und wir wissen alle, wo es in der gegenwärtigen Koalition Blockaden gibt. Und wir wissen auch, dass der Kanzler an der Aufgabe scheitert, diese Koalition zu meistern. Er hat ja auch Macht und auch eine Funktion in dieser Rolle. Historisch ist das ja nicht, wäre das ja kein Unikum, wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin mal auf den Tisch haut und sagt, hier geht's lang. Und das geschieht nicht und aus guten Gründen deshalb. Verstörend ist ja nicht nur, dass die WählerInnen zu den Protestparteien laufen, sondern dass viele einfach sich nicht mehr politisch engagieren. Ich meine, eines der wenigen positiven Aspekte an der Wahl in Deutschland war diese 66-prozentige Beteiligung. Aber wir können, wenn wir ins Detail schauen und die Wählerflüsse uns ansehen, auch sehen, dass gerade bei der SPD und vor allem auch bei den Grünen sehr, sehr viele Stimmen verloren gegangen sind an die Nichtwähler. Und das ist ein sehr schlechtes Zeichen auch im weitesten Sinne für die Demokratie.
Du hast heute in deinem Input davon gesprochen, die Herausforderungen sind eigentlich klar. Auch die Antworten, die es dazu geben muss. Jetzt ist die Frage, wie bringt man das auf den Weg? Und du hast davon gesprochen, dass es eine taktische Politik geben müsste. Das habe ich mir aufgeschrieben und umkreist. Was meinst du damit genau?
Ja, der erste Punkt ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Denn für eine glaubwürdige Politik darf man nicht unterstellen, dass die Wählerin, dass das Publikum irgendwie sich an nichts erinnert. Also es ist ja wirklich der Fall, dass wir fast für 10 Jahre mittlerweile im Grunde die gleiche Politik immer wieder von der progressiven Seite befürwortet wird. Das heißt Investition, Ausbildung, die unterstützte Anpassung, Innovationspolitik. Alle diese Dimensionen sind so bekannt. Und als ich mir überlegte, was sagst du jetzt auf dieser Tagung, war das mein erster Gedanke.
Dein Punkt ist, die Antworten sind da.
Ja, die Antworten sind da. Und die Frage ist, okay, wie setzen wir das um? Ja, das ist eine offene Frage. Ich denke, Ziel muss sein, nicht gewisserweise Transformation vollkommen abzublocken, sondern sich zu überlegen, wie gezielt und in welchen Bereichen machen wir eine taktisch geschickte. Und dann muss man natürlich, und das hieße in diesem Fall in der deutschen Industrie, nachlangen, Punkte der Stärke verstärken, Defizite, wo es sich gibt, zum Beispiel im Infrastrukturbereich. Wir sind in Berlin, sehr gute Wi-Fi-Ausstattungen. Dieser Konferenzort ist eher die Ausnahme in dieser Großstadt, in der Hauptstadt Deutschlands, im Grunde de facto die Hauptstadt Europas. Und man kann sich nicht auf gutes Wi-Fi verlassen. Es gibt also Nachholbedarf, es gibt Investitionsbedarf, aber eben auch den Bedarf, fokussiert bestimmte Bereiche der deutschen Wirtschaft zu identifizieren, wo verstärkt eingegriffen werden kann, um auf diese Momente der Stärke zu bauen. Und das hieße taktisch geschickt. Und das Zweite ist natürlich, man muss sich auch, weil wir über Demokratie und Politik reden, man muss über Koalitionskonfigurationen nachdenken und was funktioniert und was funktioniert nicht. Und viele von uns haben uns sehr viel von der Ampel versprochen, wir sind enttäuscht worden und also muss man weiterdenken. Und nicht umsonst, denke ich, stehen neue Möglichkeiten im Raum, Kenia-Koalition sehr häufig zur Debatte, auch auf höchster Ebene. Regional in den Ländern findet das sowieso schon statt, denn wir brauchen nicht eine sogenannte liberale Politik, die sich als Brandmauer gegen links versteht, sondern wir brauchen eine solide, selbstbewusste, okay, konservative Politik, die aber trotzdem versteht, dass Veränderung sein muss. Und wenn man sich die Umfragen anschaut bei gewerkschaftlich organisierten Wählern, dann ist das ja die Mehrheit, die dort ist. Gewerkschaftlerinnen in Deutschland wählen, unter anderem auch für die AfD, aber eine solide Mehrheit wählt für die CDU, die SPD und die Grünen. Und das ist de facto, denke ich, die Zukunft. Das heißt auch, das ist auch Taktik. Das auch gehört auch dazu, sich konkret zu überlegen, wo geht's lang, wo sehen wir Möglichkeiten. Und ich meine das nur strukturell. Wenn ich mir Tagesschau ansehe und sehe, was von vielen verschiedenen Seiten, gerade auch im CDU-Lager kommt, ist man natürlich empört und erschreckt. Ja, aber strukturell, ich habe mit Joe Stiglitz ja 21 ein Stück verfasst, ein Op-Ed in der Zeit und im Guardian über das Risiko, Lindner auf diesen Finanzministerposten zu setzen. Und das war keine persönliche Argumentation und auch keine ideologische gegen die FDP, sondern eine strukturell angelegte Analyse, die sagt, wenn wir einer von der 5%-Hürde bedrohten Partei in diese Schlüsselposition setzen, die sich als Brandmauer gegen links missverstehen wird, dann gehen wir ein Riesenrisiko ein, dass die aus irgendeinem politischen Kalkül dann einfach blockieren. Das war immer das Risiko. Wir dachten hauptsächlich an der europäischen Ebene. Das ist dort ein Riesenproblem, aber eben auch national hat sich das bewahrheitet. Die Antwort darauf wäre, okay, besser mit gut aufgestellten, eher starken konservativen Kräften koalieren, als mit einer Partei, die ständig um ihr Überleben kämpfen muss.
Geht das unter Friedrich Merz?
Vermutlich nicht, nein. Aber wenn die CDU mit Friedrich Merz kandidiert, dann schießen sie sich ja sowieso in den Fuß. Ich meine, der ist ja noch unbeliebter und wird für noch weniger Kanzler geeignet gesehen als Scholz. Und das sagt schon was. Ich meine, der liegt ja bei 20% in der Zustimmung. Wenn Sie das, ich meine das wirklich als strukturelle Möglichkeit. Ich rede jetzt nicht über Tagespolitik. Ich bin kein Politikberater. Aber worauf man aber insistieren muss, ist, dass wir, wenn wir über Transformation reden, und zwar als Demokraten darüber reden, dass man eben auch mit Mehrheiten kommen muss. Was ist die Mehrheit für diese Politik? Es reicht nicht, einfach zu sagen, was weiß ich, wir wollen einen Transformationsfonds von 600 Milliarden. Wäre schön, bin ich auch dafür. Aber wir wissen alle, es hängt, es hapert an der Schuldenbremse, es hapert an den Mehrheiten. Wo wir die herbekommen, ist also essentieller Teil einer ernst gemeinten Reform- und Transformationspolitik im Moment, im demokratischen Sinne. Und das hat eine Parallele auch zum amerikanischen Fall, wo der IRA, das sehr viel besprochene Biden Economics, Chips Act, Infrastructure Act, Inflation Reduction Act, dieses IRA, das sind ja alles Ergebnisse A, einer Politik, die nach Mehrheiten sucht, und B, einer Transformationsthese, sagen wir mal, ein sogenanntes Theory of Change, also eine Theorie des gesellschaftlichen Wandels, die darauf baut, dass man durch solche proaktiven, energischen, nach vorne greifenden Innovations- und Investitionspolitiken dann gewisserweise auch die Umstände verändert, unter denen man als nächstes handelt. Also wenn wir uns auf das berühmte Marx'sche Wort beziehen, dann ist ja die zentrale Erkenntnis, dass Menschen zwar Geschichte machen, aber nicht unter von ihnen frei gewählten Umständen, sondern unter gegebenen Umständen. Und eine historisch sich denkende Politik muss daran interessiert sein, diese auch auf dieser Ebene zu agieren. Das heißt, die Umstände zu verändern, in denen wir handeln. Und das ist das große Risiko des gegenwärtigen Moments, dass wir zu Opfern unserer eigenen Unfähigkeit werden, diese Umstände progressiv in unserem Sinne kontinuierlich zu verschieben und zu ändern.
Kommen wir zu den Umständen, an denen wir uns gerade abarbeiten, in Deutschland, heute auch auf dieser Konferenz. Wir haben dich eingeladen, um zur Ausgangsfrage, wie steht es um den Wirtschaftsstandort Deutschland, zu sprechen. Und du hast gerade über die USA gesprochen. Wenn ich deinen Impuls richtig verstanden habe, dann beschreibst du die Situation wie folgt. Die Amerikaner haben Tech und sind da in der Vorherrschaft. Die Chinesen kommen mit Clean Tech, mit E-Mobilität,
Energie.
Und was bleibt dann für Europa?
Ungeheuer viel dazwischen. Also ich will auch nicht missverstanden werden als Überpessimist, als Katastrophenvorhersage. Ich meine, das ist ja mittlerweile der entscheidende Unterschied zwischen der Ideologie der AfD und der anderen Parteien, ist ja gewisserweise, dass eine Katastrophe hinaufbeschworen wird. Fines Germane, aufgrund der Überfremdung. Und darum geht es nicht.
Deindustrialisierung ist Deindustrialisierung. Auch das Stichwort, was wir oft hören.
Genau. Und da,
auch unter Aufsichtsräten.
Und von Unternehmen und kommt Panikmache. Man muss ja nur an Herrn Brüdermüller und die BASF denken.
Darauf spiele ich an.
Verantwortungslose Politik während der Krisenzeit, wo er die 30er Jahre hinaufbeschworen hat. Das ist das Gegenteil eines vernünftigen demokratischen Diskurses, der sich mit den Umständen auseinandersetzt, aber eben nicht selbst durch gewisserweise die Heraufbeschwörung einer Katastrophe sich selbst den Weg nach vorne und ganz gezielt und zynisch verbaut. Das war ja im Grunde auch das, was er betrieben hat. Und er hat es in der internationalen Presse auch ganz offen gesagt, was er macht. Er hat buchstäblich gesagt, es gibt mir nicht genug Katastrophenpolitik im Moment. Ich hole nach. Das ist jetzt meine Rolle. Das können wir uns nicht leisten. Das heißt also, der Diskurs in Deutschland, und Jasmin war hier auch sehr, sehr stark, denke ich, als sie gemeint hatte, wir dürfen uns nicht einlassen auf die Idee, dass Deutschland jetzt gewisserweise auf den Abstieg zugeht. Also das Schlimmste, was passiert, ist, dass Wachstum gegen Null fällt. Das heißt aber nicht Abstieg. Das wäre ein negativer Wachstum. Also wenn die Leute -5, -10% hören, dann wissen wir, dass wir wirklich in einer Krise sind. Was in Deutschland wie in sehr vielen anderen reichen Staaten geschieht, ist, dass die Wachstumsrate tendenziell abnimmt, weil große Fortschritte, wie sie zum Beispiel China mit der Urbanisierung gemacht hat, einfach nicht mehr relevant sind für uns. Das heißt, unter diesen Umständen gilt es, geschickt sich die Sektoren auszusuchen. Wo ist Deutschland stark? In bestimmten Bereichen der Pharma, im Maschinenbau zum Beispiel. In bestimmten Teilen der Elektrotechnik und des Ingenieurswesens. Aber zu denken, dass man mit den Chinesen konkurrieren kann, im Elektrobereich zum Beispiel, die innerhalb von einer Generation von 25 Jahren ein Elektrosystem gebaut haben, das den zweifachen Ausstoß von den gesamten Vereinigten Staaten hat, ist einfach illusorisch. Das heißt, die Dynamik liegt bei ihnen. Deutschland und Europa als reiche Länder, gewisserweise saturiert, müssen in einer solchen Welt nach Nischen sehen, nach Sektoren, in denen es noch geht. Sie müssen den Sozialstaat, der ja als Kostenpunkt gesehen wird, über Transferleistungen auf Kosten der Wirtschaft finanziert, umdenken als Leistungspunkt, als Innovationszentrum, als Möglichkeit einer dynamischen Fortentwicklung von hochentwickelten Ländern mit sehr, sehr hohem Einkommen. Und gerade in solchen Ländern ist der vor allem der Gesundheitsbereich mit angeschlossener Pharma, mit angeschlossener EDV und Technik, die dazugehört, dass in europäischen Ländern und in Amerika bis zu 16-17% des Bruttosozialprodukts ausmacht. Das müssen wir umdenken, nicht als Sozialleistung, die auf Kosten der Wirtschaft geht, sondern als integrental, als Wachstumszentrum für eine alternde Gesellschaft, in der es im Grunde nichts Wichtigeres gibt als
Care.
Als Care, als Fürsorge und Gesundheit. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Wir wollen gut leben und dazu gehört, wie wir alle wissen, eine Wellness im umfassendsten Sinne. Das heißt, solche Bereiche sind sehr, sehr vielversprechend für uns und wir sollten das nicht irgendwie als Aufgabe deuten, dass wir jetzt nicht mehr und es gibt keinen Grund zu denken, dass der deutsche Maschinenbau einfach plötzlich wegbricht. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Dazu sind die technologischen Kapazitäten viel zu wichtig, werden auch so von Außenseitern gesehen. Wir sollten auch darüber nachdenken, ganz gezielt die chinesische Politik umzukehren, sie zu Joint Ventures zu zwingen innerhalb Europas, um ihnen dann das IP wegzuklauen. Das ist vollkommen vernünftig. Das ist genau die Politik, die man verfolgen sollte. Auf gleichem Niveau mit ihnen, auf regionaler Basis, gibt es überhaupt keinen Grund zum Fatalismus oder Pessimismus angesichts der Wachstumschancen und der Wohlstandsmöglichkeiten eines Landes wie Deutschland. Vor allem aber muss es, und die größten Gewinne sind absolut in diesem Bereich zu erreichen, es muss auch um eine und das Wort muss in den Mund genommen werden, es muss um Umverteilung gehen, es muss um Gleichheit und soziale Gleichheit gehen. Denn die größten Fortschritte, die man gewisserweise für das allgemeine Wohlergehen der deutschen Gesellschaft erreichen kann im Moment, sind nicht durchschnittliches Bruttosozialproduktwachstum, also nicht den ganzen Kuchen wachsen lassen, sondern wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders, sondern gezielte Umverteilung, gezielte Behebung von sozialen Defiziten, gezielte Förderung von Humankapital und Mobilitätschancen der Menschen in diesem Land und vor allem das Problem Migration nicht beiseite schieben, nicht verleugnen, nicht negieren, das spielt nur den Populisten in die Hand, sondern konkret fragen, okay, wo gibt's Knappheiten, wo fehlt's jetzt in der Gesundheitsversorgung, in der frühkindlichen Erziehung, beim Wohnungsbau, was müssen wir machen? Denn man fragte mich, was meine größten Sorgen sind über Deutschland im Moment. Und als Mensch, als migrantischer Mensch, der die 90er und 2000er Jahre wirklich als Utopie erlebte, ist die größte Sorge für mich, dass es damit nicht in diesem Sinne weitergeht. Und die historische Herausforderung ist absolut fundamental und sollte nicht verkleinlicht werden durch Liberale, die darauf insistieren, dass es irgendwann mal gut gehen wird. Sondern Deutschland hat eine absolut massive strukturelle Veränderung durch die Zuwanderung erfahren, in zwei richtig großen Wellen, angefangen in den 60ern und dann in der zweiten Welle in den letzten zwei Jahrzehnten. Und wenn die Politik darauf nicht gezielt reagiert, umfassend, dann ist da wirklich gesellschaftlicher und sozialer Sprengstoff. Eine Demokratie, die sich in einer fatalistischen Akzeptanz der Schuldenbremse sich den Weg verbaut, auf diese wirklich schweren und sehr ernsten Probleme in der Gesellschaft konstruktiven, genau in der Form, wie du vorschlägst, zu reagieren, gibt sich selbst auf. Ich meine wirklich, wir reden ja darüber, dass, was weiß ich, der Lindner Deutschland schuldenfrei Putin übergeben will. Das ist nicht meine Sorge. Aber was mir tatsächlich wirklich Sorgen macht, ist diese Unfähigkeit und die fehlende Realisierung. Man hat das ja im Fall der Ukraine viel besser gemacht. Man hat sogar realisiert, dass dieser Menschenstrom gedeckt werden muss durch eine generöse Ausgabenpolitik. Was ich nicht verstehe, ist, warum das nicht allgemein gilt. Es sollte gewisserweise eine Investitionsquote geben. Jede zugewanderte Person kommt mit 35.000, 40.000 Euro an Kapital, um die Folgen, Kosten ist nicht richtig gesagt, um das Potenzial dieses Menschen in der deutschen Gesellschaft auch maximal entfalten zu können. Das ist doch die Herausforderung. Mehr und mehr durch sehr fremde Menschen in eine gegebene Infrastruktur, in eine gesegnete Gesellschaft hinein einfach fließen zu lassen, zu pumpen, egal wie man es formuliert, ist tatsächlich ein Rezept für Spannungen, Zerwürfnisse, Verteilungskonflikte. Aber die sind nicht natürlicher Art, die sind gewählt in diesem Fall. Man lässt sie auf sich zukommen, man lässt sich überfahren durch diese Probleme. Und das ist zutiefst verantwortungslos.
Wollte vorhin vielleicht noch auf, ja, du hast Yasmin Fahimi bereits genannt. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass ihr euch in sehr vielen Punkten einig wart. Ja. In vielen Punkten bei der Problembeschreibung, bei den Herausforderungen, ja, aber auch in vielen Punkten bei den politischen Antworten. Ja. Sei es Investitionen, das Lockern der Schuldenbremse. Wo ich den Eindruck hatte, dass vielleicht ein Dissens aufgekommen ist, ist, als du von der relativen Deindustrialisierung gesprochen hast. Ja. Hast du das auch so wahrgenommen und kannst du vielleicht auch kurz erklären, was du mit relativer Deindustrialisierung meinst?
Ja, ich hatte gehofft, mit diesem Zusatz relative Deindustrialisierung. Ich meine, Yasmin hat es ja selbst beschworen. Sie hat tatsächlich gemeint, schau doch hinaus in diesen Saal, siehst du nicht die Furcht in den Augen der Menschen, die hier sind. Sie kommen alle aus der Industrie. Ganz so hatte ich es mir natürlich nicht vorgestellt, dass sie das so zur Sprache bringen. Ich meine, darauf wollte ich natürlich heraus. Was wir brauchen, ist das, was man im englischsprachigen Gebrauch eine Adult Conversation nennt. Ja. Also eine Unterhaltung unter Erwachsenen über die zukünftige Struktur der deutschen Wirtschaft. Worum es nicht geht, ist irgendwelche Gespenster an die Wand zu malen, irgendwelche Katastrophenszenarien zu wickeln. Das ist alles, geht am Punkt vorbei und stört. Was wir uns überlegen müssen, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der Beschäftigungs- und Mehrwertanteil der verarbeitenden Industrie nach wie vor und in längere Zukunft in Deutschland auf dem außergewöhnlich hohen Level bleiben kann wie bisher. Und die Antwort darauf ist tendenziell, dass das sehr unwahrscheinlich ist und dass wir erwarten müssen, dass es hier zum größeren Umbau kommen muss. Und der Volkswirt in mir will immer auf die Landwirtschaft verweisen.
Jetzt bin ich gespannt.
Es wurde lange gesagt, in den Nationalsozialismus und die Agrarverbände bemühen diese Rhetorik immer noch, dass es gewisserweise ein fundamentales Bedürfnis für eine Gesellschaft gibt, seine eigenen Nahrungsmittel herzustellen und dass deshalb auch richtig viele Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt sein sollten und dass sich eine ganze Reihe, in den 30er Jahren waren es wirklich so Kernwerte, mit der landwirtschaftlichen Arbeit verbunden sind. Wenn nicht genügend deutsche Männer und Frauen in der Landwirtschaft arbeiten, dann würde es der deutschen Rasse schlecht gehen. Und ich will jetzt keine falsche Äquivalenz herstellen zwischen der Landwirtschaft und der verarbeitenden Industrie, aber ich will nur auf den Punkt heraus, essen wir mehr oder weniger als damals? Wir essen wesentlich mehr. Wie viele Menschen arbeiten nach wie vor in der Landwirtschaft? Kaum irgendwelche. Heißt das nicht? Heißt das, dass wir nichts mehr produzieren? Nein. Importieren wir mehr als früher? Ja, ganz bestimmt. Was heißt das? Das ist wirtschaftlicher Fortschritt. Wenn man sich den Wertefluss zum Beispiel, das heißt also dieser Wandel weg von der verarbeitenden Industrie als Hauptbeschäftigungsquelle für sehr viele Menschen, heißt nicht Rückschritt, heißt nicht weg, ist keine Bewegung weg von der Produktivitätsentwicklung, eher das Gegenteil und muss kein Schreckensgespenst sein. Es gibt natürlich Gegenargumente, die sagen, dass diese Bereiche besonders produktivitätsfördernd sind. Und das stimmt für manche Sektoren, nicht für alle, aber für manche Sektoren stimmt das. Das heißt, diese Bereiche gezielt fördern, sich bestimmte Sektoren ausgucken und aussehen, die anschlussfähig sind an eine sonst durch Dienstleistungen getriebene Wirtschaft. Aber die Industrie als solche nicht fetischisieren. Es gibt keinen Grund dazu. Es gibt die meisten reichere Länder als Deutschland haben kleinere Industriesektoren.
Für mich geht es nicht um die Fetischisierung der Industrie, sondern du hast ja heute vor Gewerkschaftern gesprochen. Yeah. Und wo sind die Gewerkschaften nun mal sehr gut organisiert? Yeah. Es ist in der Industrie. Yeah. Wo funktioniert die Unternehmensmitbestimmung und die betriebliche Mitbestimmung? Vornehmlich, natürlich nicht ausschließlich, wir haben auch einen sehr guten Dienstleistungssektor, aber vornehmlich eben auch in der Industrie. Und da stellt sich für mich schon die Frage, als jemand, der an den partizipativen, demokrativen, die Erfolgsgeschichte der Mitbestimmung glaubt, und wir sehen das, wir brauchen es heute umso mehr bei den Wahlergebnissen, brauchen wir, dass Menschen an die Hand genommen werden und dass Menschen eine Stimme gegeben wird.
Oder dass sich Menschen die Hand geben, oder?
Ja, aber das scheint ja nicht so richtig zu passieren. Also ich glaube, die Angst, oder ich will gar nicht Angst haben, aber ich kann schon nachvollziehen, dass man an einem Industriearbeitsplatz, an einem Industriestandort versucht festzuhalten. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir müssen weiter Verbrennermotoren bauen, aber vielleicht müssen wir den Standort transformieren oder das Unternehmen. Die Frage ist ja schon, was passiert aber mit den Arbeitsplätzen? Und insofern, darauf wollte ich hinaus, dieses Gespenst der Deindustrialisierung oder diese Angst, die du vielleicht in den Gesichtern im Raum gesehen hast, ist die vielleicht nicht ganz unbegründet, wenn ich deiner These zumindest folgen würde?
Ich finde das sehr interessant, und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Es ist wohl auch wahr, dass Länder, die kleinere Industrieanteile haben, auch weniger, geringere Organisationsgrade aufweisen als Deutschland. Und das Mitbestimmungsmuster in Deutschland ist ja eine recht singuläre Errungenschaft der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Und du hast vollkommen recht, dass sie im Industriebereich zentriert ist. Aber die Dekarbonisierung, die Transformation, die auf uns zukommt, hat, glaube ich, eine zwingende politische Logik, eine zwingende ökonomische Logik und ökologische Logik, an der wir nicht ohne weiteres vorbeikommen. Das heißt, wenn man deine Herausforderung ernst nimmt, und ich finde sie ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir eigentlich alles darauf setzen müssen, auch andere Teile der Volkswirtschaft und andere Beschäftigung ähnlich zu organisieren und auch dort Mitbestimmungsstrukturen einzuklagen. Denn sonst kommen wir tatsächlich in einen Konflikt, in dem gewisserweise mit der strukturellen Verlagerung weg von der verarbeitenden Industrie und von der Industrie insgesamt hin zu den Dienstleistungen diese einmalige historische Errungenschaft der Mitbestimmung und der wirklich massiven gewerkschaftlichen Vertretung in Frage gestellt wird. Und ich sehe keinen fundamentalen Grund, warum im Dienstleistungsbereich, zum Beispiel in Amerika, sind Krankenschwestern und das Personal von Krankenhäusern sehr, sehr gut organisiert. Hotelarbeiter lassen sich auch ungeheuer gut organisieren, weil ihre Arbeit ja sehr zeitbedingt ist. Und wenn die nicht erscheinen, dann sind die Gäste hoch unglücklich. Und da kann man auch im Angesicht des Gegenwindes in Amerika selbst, in Las Vegas zum Beispiel, haben ja die Gewerkschaften dort in dem Hotelsystem ganz erhebliche Gewinne für sich rausgeschlagen. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum in diesen Bereichen das muss eine Zukunftsausgabe der Bewegung sein. Aber du hast recht, wir haben ja vor der Aufnahme ja diskutiert. Die IG Metall ist vermutlich die größte und wichtigste Arbeitnehmervertretung, die es nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt gibt. Und das ist nicht umsonst im metallverarbeitenden Industrie in einem Exporterfolgsland. Und die Herausforderung der progressiven Politik, die auf die Arbeiterschaft und auf die Arbeitnehmerschaft basiert für die Zukunft, muss sein, ähnliche Strukturen auch im Dienstleistungsbereich durchgehend und systematisch zu entwickeln. Und ich meine, es gibt natürlich Beispiele dafür. Verdi ist natürlich eine sehr, sehr, sehr engagierte und durchaus auch militante Gewerkschaft. Ja. Und ich sehe auch, gerade in Amerika ist es der Fall, dass Angestellte im öffentlichen Bereich zu den Bestorganisierten überhaupt im Land gehören. Das ist eben dort, ist das letzte Bastion gewisserweise.
Die Organisation ist ja eine Sache. Wir sind heute ja auch auf der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte, die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat. Und da haben wir die Situation eben der Erosion der Unternehmensmitbestimmung, könnte man sagen. Und es sind eben nicht die traditionellen Industrieunternehmen oder die Unternehmen mit einer starken Mitbestimmungskultur, die aus der Mitbestimmung raus wollen, sondern es sind eben die neuen, jüngeren Unternehmen, die das unglückliche europäische Recht nutzen, um eben sich zum Beispiel in eine SE umzuwandeln, bevor sie 2000 Beschäftigte erreichen. Und das ist zwar heute nicht unser Thema, aber ich glaube, das ist ja da müsste der Gesetzgeber ganz klare Kante zeigen, um das, was du sagst, auch andere Bereiche in einer vielleicht etwas stärker dienstleistungsorientierten zukünftigen Wirtschaft dann zu erschließen. Das wäre, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür.
Ja, und ich meine, ich bin Historiker und wir wissen, dass die Mitbestimmung ja hervorgeht aus einer Situation vor 100 Jahren, wo tatsächlich das Gespenst oder die konkrete Drohung der Revolution zur Debatte stand und die Alternative war die Enteignung und die Verstaatlichung. Und es ging immer um Schwerindustrie, es ging um vorrangig Bergbau und dann Schwerindustrie, Stahl. Wir sind natürlich heutzutage unter anderen Umständen und eine ganz andere Politik ist deshalb angesagt. Und ich würde dir vollkommen recht geben, dass wo es möglich ist, da über rechtliche Sicherung gewisserweise nachzudenken, wie man die Flucht vor der Mitbestimmung Einhalt gebietet, muss eine große Priorität. Ich meine, man müsste das im Grunde von den progressiven Parteien verlangen.
Es steht auch im Koalitionsvertrag.
Ist das wahr?
Ja.
Wird vermutlich aus bekannten Gründen das erstaunt nicht, denn angesichts der Wahlergebnisse, mit denen wir unser Gespräch begannen, und die Koalition wurde auch gegen den Hintergrund, glaube ich, und ganz, ganz richtig auch gegen den Hintergrund der aufkommenden Bedrohung durch den Populismus. Das war ja das Versprechen, sagen wir mal, zwischen 2018, Fridays for Future bis zur Koalition, dieser Zeitraum 2018 bis 2021, das gewisserweise indem wir nach vorne in die progressive Wirtschaftspolitik hineingehen, dass wir dem den Wind aus den Segeln nehmen. Und das wirklich Bestürzende an der gegenwärtigen Situation ist, dass...
Ist das gescheitert?
Wir sind daran gescheitert, ja. Ich meine, welchen anderen Schluss kann man aus diesen Wahlergebnissen ziehen? Und wir müssen deshalb fragen, haben wir nicht genug getan? Haben wir das falsch getan? What's next? Was kommt jetzt? Was nun?
Ja, Navid, what's next? Das ist die Frage, würde ich sagen, oder?
Ja, und wir haben auch eine Antwort, die, ich würde sagen, die man in drei Teile vielleicht aufteilen kann. Als allererstes würden wir einen politischen Investitionsschub benötigen. Die Zahlen dafür sind bekannt, wurden ja auch kürzlich von uns, von unserem IMK, in Kooperation mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft vorgestellt. Auf die hat Adam ja in seinem Input auch Bezug genommen. Wir benötigen 600 Milliarden Euro staatliche Extrainvestitionen über 10 Jahre, also im Grunde 60 Milliarden Euro im Jahr, um öffentliche Infrastruktur und Wirtschaft zukunftsfähig zu machen, etwa mit Blick auf Klima, Energie, Verkehrswende, demografischen Wandel und Digitalisierung. Zweitens, mitbestimmungspolitisch, haben wir als IMU ja auch gerade einen Report zur Erosion der Mitbestimmung herausgebracht, haben wir mit Adam auch kurz drüber gesprochen. Und dieser Report belegt eben die Notwendigkeit von Gesetzesreformen zum Schutz der Mitbestimmung, sowohl im Bereich der Parität als auch im Bereich der Drittelbeteiligung. Die Bundesregierung hat ja nach der letzten Bundestagswahl im Koalitionsvertrag erklärt, einige dieser Gesetzeslücken schließen zu wollen, hat es allerdings immer noch nicht getan. Und deswegen besteht immer noch die Möglichkeit, etwa über die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft SE die Mitbestimmung von Beschäftigten zu verhindern. Nur jede sechste SE, stellen wir fest, ist paritätisch mitbestimmt. Und deswegen besteht hier ganz klar Handlungsbedarf aus unserer Perspektive, sodass eben gerade auch in Zukunft neue, jüngere Unternehmen, die beispielsweise auch aus dem Dienstleistungssektor kommen, ordnungsgemäß in die Unternehmensmitbestimmung, etwa in die paritätische Mitbestimmung mit mehr als 2000 Beschäftigten hineinwachsen können. Und drittens, vielleicht zum zum Thema oder zum Gespenst der Deindustrialisierung, wie Adam ja auch gesagt hat, also zum Erhalt der Industriearbeitsplätze. Hier will ich nochmal klarstellen, dass es aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich nicht darum geht, sich gegen strukturellen Wandel zu stellen, sondern aber diesen produktiv mitzugestalten. Also die Unternehmen, die wir in Deutschland schon haben und die Deutschland bisher stark gemacht haben, zu transformieren. Und damit wollen wir grüne Jobs schaffen, die eben auf einer bereits existierenden industriellen Stärke beruhen. Wie Yasmin Fahimi auch deutlich gemacht hat, ist das Ziel, neue Industriearbeitsplätze zu schaffen, bevor zumindest ein Teil der alten, in Anführungszeichen, Industriearbeitsplätze verschwindet. Denn wir werden ja auch in Zukunft maschinelle und chemische Produkte benötigen. Und warum sollten die auch nicht bei uns hergestellt werden, wo wir doch gerade bereits aktuell schon eine Stärke in diesen Industrien haben? Das wollen wir natürlich nicht einfach wegwerfen. Es geht also hier beispielsweise darum, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass eben auch in der Zukunft grüner Stahl in Deutschland hergestellt werden kann, um eine Beispielindustrie zu nennen. Es gibt natürlich noch viele andere. Und genau deswegen benötigen wir eben auch schon jetzt Perspektiven für Standorte und Beschäftigte. Und daran werden wir arbeiten.
Ich finde es gut, dass du das nochmal so deutlich gemacht hast. Und ich finde, das fügt es auch nochmal total zusammen. Und für alle, die jetzt nicht auf der Konferenz waren, jetzt das Interview gehört haben, aber jetzt auch dann eben nochmal deine Ausführungen zum Schluss. So ähnlich war es eben auch auf der Konferenz, dass wir was von Adam mitnehmen konnten. Und Adam hat sich, glaube ich, aber auch ganz viele Impulse von dem Austausch mit Yasmin, aber auch eben in Gesprächen mit anderen dann noch danach was mitnehmen können. Und am Ende bleibt bei beiden eigentlich stehen, dass da für die Zukunft einfach auch sehr, sehr große Chancen gesehen werden, solange die Mitbestimmung stark bleibt. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich diesen Input, über den wir jetzt so oft gesprochen haben, auch mal anzugucken, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Es wird gerade daran gearbeitet, dass der online gestellt wird. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir euch natürlich hier in dem Podcast oder auch auf der Webseite des IMU, wo ihr ihn dann finden werdet. Danke dir erstmal, Navid, und wir machen einfach weiter mit der Folge dann erstmal, aber an dich erstmal tschüss.
Ja, vielen Dank, Linda. Tschüss.
Ich glaube, was auch nach dem Gespräch zwischen mir und Navid, aber auch mit dem Interview zwischen Adam, Navid und mir deutlich geworden ist, dass der Tenor auf der Konferenz trotzdem war, dass Mitbestimmung ein ganz, ganz wichtiger Teil bei der Lösung ist, bei den Problemen, die jetzt in Zukunft auf uns alle zukommen werden, auch rein gesellschaftlich. Und das habe ich auch mit verschiedenen Teilnehmern nochmal besprochen. Einer von ihnen war Peter Asmus, er ist selbst Aufsichtsrat, Betriebsrat und VKL-Mitglied beim Medizintechniker Dräger. Und er sagte auf meine Frage, warum Mitbestimmung jetzt immer wichtiger wird, Folgendes.
Erstmal ist das Thema Mitbestimmung urdemokratisch. Also wirklich das Thema, ich kann entsprechend mit meinen Tätigkeiten, also mit meinen, das, was ich tue, habe ich Auswirkungen. Und wir müssen den Leuten wieder vermitteln, du gehst diesen Weg, also du machst diese wirklich demokratische Schaltung, du willst jemanden und du siehst nachher auch einen positiven Effekt, weil wir entsprechend in Gespräche bleiben. Und ich glaube, das ist das ganz große Thema. Und da haben wir in den Betrieben oder beziehungsweise auch wir als Gewerkschaft, egal ob IG Metall oder Verdi oder welcher auch immer, das Vorteil. Und wir als Gewerkschafter, wir sind vor Ort. Wir können mit den Leuten reden, wir müssen mit den Leuten reden.
Schön war auch nochmal zu sehen, dass die Jugend vertreten war. Denn die steht ja ganz am Anfang ihres Berufslebens und auch einer möglichen Mitbestimmungskarriere. Aber ganz besonders für die Jugend ist es eben auch wichtig, bei den Themen wie Zukunft der Industrie am Ball zu bleiben. Insbesondere für JugendvertreterInnen aus den Industrieunternehmen ist es natürlich wichtig, und die haben ja auch ein Interesse daran, dass junge Menschen weiterhin eine Ausbildung machen wollen und sich dafür interessieren. Und ich habe auf der Veranstaltung abends nochmal mit Vanessa gesprochen. Sie ist stellvertretende JA-Vorsitzende bei Audi in Neckarsulm. Luca war auch dabei, er ist GEA-Vorsitzender bei Bosch BBM und auch Mehmet war da, GEA-Vorsitzender bei der ThyssenKrupp AG. Und alle drei waren zum ersten Mal auf der Böckler-Konferenz und ich konnte sie fragen, wie ihnen denn die Veranstaltung gefallen hat.
Generell, dass man auf so einer Veranstaltung ist, wo man extrem viele ehrliche Einblicke bekommt in die Industrie und in die Wirtschaft, ist zu einem extrem spannend, wenn man das halt von außen beobachtet. Aber was mich so positiv überrascht hat und was mir auch ein super Gefühl einfach gibt, ist, mit was für einer optimistischen Stimmung wir in unseren Mitbestimmungskreisen da rangehen. Sowohl die Erwachsenen als auch wir aus der Jugend. Es ist auch einfach schön zu sehen, dass man aus der Jugend nicht alleine ist und dass da viele Leute da sind, die einfach auf unserer Seite sind, die mit uns kämpfen und einfach auch eine optimistische Zukunft mit und für uns sehen.
Was ich ultra spannend fand, war die letzte Podiumsdiskussion mit Christiane Benner. Sehr, sehr spannende Impulse, also sehr, sehr überraschende Impulse, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass es doch so spannend wird und auch so aufschlussreich wird. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Konferenz.
Auch, dass hier über die Politik gesprochen wurde, über das, was aktuell passiert ist am Sonntag nach den Wahlen. Das war auch ein Thema, was mich mitgenommen hat und hier wurde es auch nochmal angesprochen. War auch wieder schön, dass man gesehen hat, dass alle hier Demokratinnen sind und Demokratinnen sind. Das hat einem wieder eine Erleichterung gegeben.
Nun, jetzt ist die Frage, warum wärmen wir das nochmal auf? Warum gucken wir nochmal auf die Veranstaltung und binden hier nochmal Töne ein von TeilnehmerInnen? Wir dachten, es wäre an dieser Stelle einfach auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, für wen gibt es diesen Podcast denn jetzt überhaupt? Und die Antwort auf diese Frage, Annie, die gebe ich an dich ab.
Ja, in der Praxis bekommen wir ja häufig gespiegelt, dass das Mandat des Aufsichtsrats oder der Aufsichtsrätin natürlich gerade zu Beginn sehr herausfordernd ist. Also man muss sich auf einmal mit Themen befassen, die vorher in weiter Ferne lagen. Das stellt die Person natürlich vor Herausforderungen. Wir wollen da oder unterstützen ja auch. Und der Podcast richtet sich allerdings nicht nur an Aufsichtsräte und AufsichtsrätInnen, die das Mandat gerade erst angenommen haben, sondern auch an diejenigen, die schon länger dabei sind und sich vielleicht fortlaufend zu neuen Themen, beispielsweise der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder dem Lieferkettengesetz, informieren und qualifizieren möchten. Und das war für uns Anlass genug, um diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ja, und die Böckler-Konferenz haben wir wiederum zum Anlass genommen, um erstmalig auf den Podcast aufmerksam zu machen und ins Gespräch zu kommen mit unseren AufsichtsrätInnen. Und Fragen auch zu stellen, ne? Was erwartet ihr vom Podcast, welche Themen möchtet ihr behandelt haben und an diesen Themen und an diesen Wünschen werden wir uns hier natürlich auch orientieren.
Und es ist jetzt tatsächlich soweit, wir sind fast am Ende der Folge angekommen und wir können uns schon jetzt auf die nächste Folge freuen, weil nach dem, was wir jetzt alles hier besprochen haben, wir haben immer wieder über die Europawahl gesprochen, haben uns die Ergebnisse angeguckt, aber da wollen wir nochmal tiefer reingehen, Deep Dive machen und in der nächsten Folge uns mit der Frage beschäftigen, was passiert denn nach der Europawahl und was heißt das für die Unternehmensmitbestimmung und die Gewerkschaften?
Also in diesem Hinblick ist natürlich sehr viel Dynamik gerade in Brüssel nach den Europawahlen vorhanden. Vielleicht so viel vorab. Die Beantwortung der Frage, die du mir gerade gestellt hast, hängt von den politischen Mehrheitsverhältnissen in Brüssel und Straßburg ab. Zum Zeitpunkt jetzt heute der Aufzeichnung wurde konkret gestern Ursula von der Leyen erneut als Kommissionspräsidentin nominiert. Und in welcher Konstellation sie sich jetzt dort Mehrheit verschafft und was das für das Arbeitsprogramm der Kommission bedeutet, ist zum heutigen Zeitpunkt komplett offen. Aber aus mitbestimmungspolitischer Sicht ist der Blick auf die Dynamik in Brüssel und auch das weitere Vorgehen durchaus relevant, denn bekanntermaßen stammen unsere Mitbestimmungsgesetze zur Mitbestimmung der Beschäftigten in Betriebs- und Aufsichtsräten aus Deutschland. Dafür sind wir auch europaweit durchaus bekannt. Dennoch nimmt die europäische Gesetzgeberin in drei Dimensionen konkret Einfluss auf die Mitbestimmung in Deutschland, weshalb die politischen Machtverhältnisse in den nächsten 5 Jahren durchaus von hoher Relevanz für uns sind, beziehungsweise für die Mitbestimmung. Und ich möchte hier gar nicht so viel vorwegnehmen, denn wie ich zu Beginn schon angekündigt habe, wird Maxi Leuchters in der nächsten Folge hier einen tiefergehenden Einblick geben, da sie durch ihr Mandat im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sehr nah an den politischen Themen in Brüssel ist.
Ich freue mich da sehr drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr euch auch. Ihr könnt jetzt den Podcast abonnieren, im allerbesten Fall, damit ihr nie eine Folge verpasst. Gerne auch bewerten. Und ansonsten gibt's den ja auch immer auf dem Mitbestimmungsportal abzurufen. Ihr habt ja jetzt schon dahin gefunden, dann werdet ihr es bei der zweiten Folge hoffentlich auch tun. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, Annie, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.